Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Das muss fast sein, dass ich es aufgeregt hätte.
Ist das ein bisschen höher? Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast, wo wir nicht hineinwattieren, sondern Content kreieren.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Jetzt hast du mich voll erwischt, weil ich habe dieses Video und das dazugehörige nicht gesehen. Ich habe nur danach gesehen deine Kommentare, weil Instagram ist bei mir auf lautlos. Weil es war ja ursprünglich einmal ein Medium für Fotos zum Schauen und nicht zum Hören. Und das habe ich beibehalten. Deswegen schaue ich mir keine Reels an.
Ich auch nicht so gern, aber ich habe halt manchmal Videos gemacht, weil es unterwegs halt einfach gut funktioniert. Und ja, man muss halt ein bisschen so die Leute mitnehmen und da funktionieren Videos halt einfach am besten. Ja.
Der Algorithmus hat es am liebsten, die Reels, ja. Aber ja, genug davon.
Worüber reden wir? Wir wollen heute relativ schnell zum Thema kommen, oder? Rund um Sachsen, 900 Kilometer. Aber nur eins möchte ich vorher sagen oder dich fragen. Wie geht's? Warst du heute Radl fahren?
Nein.
Nein.
Ich war gestern nicht. Gestern war geplanterweise nicht. Ich war Sonntag von geplanten 4 Stunden 1,5. Da ist nicht mehr gegangen und ich habe auch ein bisschen Familienzeit gebraucht tatsächlich. Gestern war sowieso Ruhetag und heute ist alles über mich eingebrochen in der Arbeit. Ich habe am Vormittag ein halbes Burnout gehabt. Es waren 10 Brände gleichzeitig zu löschen und dann war ich danach wirklich so geschlaucht, dass ich echt, ich sag's ganz offen, was passiert sollten, deswegen kann ich es auch ganz offen sagen, einfach null Bock gehabt habe. Ich wollte echt neutral fahren, ich wollte nicht aufs Rad sitzen. Ich wollte mich einfach mit dem Handy auf die Couch setzen, dann bin ich heimgekommen und bin draufgekommen, ich habe ja ein Kind, das geht ja auch nicht den ganzen Nachmittag mit dem Kind. Aber das
und eine Podcast-Aufnahme am Abend.
Das war besser als Couch liegen und Handy spielen tatsächlich. Wenn die das Kind anlacht, dann sind viele Sorgen verflogen, zumindest bis morgen in der Früh in der Arbeit. Dann geht's weiter mit Brände löschen.
Ja, sehr schön. Ich war heute schon Radl fahren. Ich bin mit meinem Zeitfahrradl und der Scheibe drinnen eine Runde gefahren. Genauso wie ich das Radl im Ziel von Rund um Sachsen einbockt habe, habe ich es heute ausgepackt aus dem Kofferraum. Und kennst du das Gefühl, wenn du in einem Radlrennen bist und alles ist klebrig, du hast Gel und Zucker und klebrige Trinkflaschen auf den Händen und es ist schon so grausig und du denkst so, ich würde so gern jetzt sofort mein Radl putzen und wenn das Rennen vorbei ist, wenn ich heimkomme, das Erste, was ich mache, ist das Radl pflegen. Ich freue mich schon so drauf. Und dann kommt man heim und das Radl steht wochenlang ungeputzt in der Gegend herum.
Genau, das kenne ich sehr, sehr gut. Beides. Also das Gefühl, man möchte unbedingt das Radl putzen. Und dann, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dass man sich denkt,
Ja, und ich bin heute...
Muss nicht sein.
Ich habe nicht einmal das Laufradl getauscht. Normal ist es so, das Scheibenlaufradl ist schon nur für besondere Anlässe. Ich war heute ganz normal 2,5 Stunden trainieren mit klebrigen Lenkerbandel und der Garmin war noch auf 20%, weil das ist mir vom Rennen übergeblieben und ja, klebriges Lenkerbandel, Scheibenlaufradl, die Wäsche war gewaschen, das war das Einzige und ich habe mir vorgenommen, morgen das Radl zu putzen, schauen wir mal.
Immerhin war die Wäsche gewaschen, ich habe letzte Woche mein TCA-Trikot gefunden. In einem Plastiksack in der Frame-Bag, weil ich einmal so langsam durch meine Taschen und mein Setup und so gegangen bin und einmal geschaut habe und dann denke ich mir, was ist denn da drinnen? Und in so einem Frischhaltebeutel schön verschlossen mit Ziplock mein TCA-Trikot, das ich 14 Tage angehabt habe und kein einziges Mal gewaschen. Das war eine spannende Entdeckung, möchte ich fast sagen.
Mutig, den Sack zu öffnen, wirklich.
Und ich weiß noch genau, was ich mir gedacht habe. Ich habe nämlich im Ziel habe ich mir gedacht, ja, das Trikot, das hat so eine richtige Patina, da ist so richtig der Grind und so gelblich und so richtig. Ich würde das gern fotografieren. Und mit dem Handy und mit dem Licht, und ich habe es einfach nicht zusammengebracht. Und ich hätte einfach gern, haben wir gedacht, das wäre doch komplett geil, so einfach ein richtig professionelles, gutes Foto von diesem ranzigen Trikot, dass man einfach sieht, okay, nach 14 Tagen schaut ein Trikot so aus.
Mit Fotostudio und Beleuchtung, ja, und alles so
hab
richtig.
Habe ich nicht zusammengebracht, mit dem Handy natürlich. Dann habe ich gedacht, ja, was, nehme ich mit haben und frage einen Profi. Und ja, nie gemacht. Dann anscheinend dran vergessen und jetzt. Aber ich habe es jetzt tatsächlich auf meine To-Do-List geschrieben und den Profi, wir wissen glaube ich beide wen, einmal frage, ob er mir das fotografieren kann.
Du glaubst, der nimmt das 10 Monate alte Trikot in seine Hände und greift es an.
Vielleicht zieht er Handschuhe an.
Wollen wir über Rundum Sachsen reden?
Ja.
Jetzt haben wir genug gehoffte Details besprochen.
Ja, werden wahrscheinlich nur ein paar kommen vielleicht. Aber reden wir als erstes einmal drüber, ganz grob, allgemein, über deine Saisonplanung. Weil bei dir ist es doch immer so, dass du im Vergleich zu anderen eher sehr wenige ausgewählte Rennen fährst und dafür maximal an zweiten großen Saisonhöhepunkt hast. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du vor dem TCA, und zwar relativ knapp, zwei Rennen fährst? War das geplant oder hast du einfach, also aus Trainingsperspektive, oder hast du einfach auf die zwei Rennen Bock gehabt und das Training drumherum geplant, oder war das schon gezielt Aufbau?
Ja, es hat einfach gut zusammengepasst, muss ich ehrlich sagen, weil meine, von der Motivation her und von der körperlichen Belastung, die ja nicht zu hoch sein sollte vor dem Saisonhöhepunkt, ist es eigentlich, finde ich, am besten, zwei kleinere Rennen zu haben und dann das ganz große. Weil nach dem ganz großen ist die Motivation oft relativ lang ein bisschen am Boden. Und zu kurz davor, vor dem TCA, will ich nicht viele Rennen fahren. Und dann irgendwie schlecht erholt sein. Jetzt haben wir heuer die Situation gehabt, dass das Unknown Race schon Ende März war, also so früh wie noch nie zuvor. Und jetzt war dann ein ziemlich langer Zeitraum. Unknown Race wollte ich unbedingt noch einmal fahren. Und dann haben wir überlegt, okay, es gäbe Two Volcano Sprint, es gäbe Mittelgebirge Klassik, es gäbe Race Around Niederösterreich und es gäbe zum Beispiel rund um Sachsen. Das waren so meine Rennen, wo ich überlegt habe, und dann habe ich in Rücksprache mit Max, mit meinem Trainer, überlegt, welche Zeiträume, welche Distanzen, welche Belastungen passen am besten zusammen. Und es war dann schon so, dass ich gesagt habe, hey, ich habe rund um Sachsen, finde ich richtig spannend, von der Strecke her, von der Organisation her, vom Modus her. Und es passt auch vom Datum her perfekt, weil es war jetzt zwischen Unknown Race und rund um Sachsen waren es fast 2 Monate, und jetzt sind es noch einmal 2 Monate bis zum Transcontinental, also insofern perfektes Timing.
Okay, kannst du ganz kurz einfach vielleicht, hast du da deine Philosophie ein bisschen geändert, weil ich kann mir erinnern, vor den ersten Rams, also vom allerersten Ram war ja kurz davor noch diese Österreich-Umrundung, glaube ich, oder? Im gleichen Jahr?
Ja, also in den allerersten Jahren bei mir, wo ich Ram gefahren bin, habe ich immer im Kopf gehabt, ich muss davor unbedingt ein Rennen fahren, um so Rennhärte zu kriegen. Und das hat sich dann aber herausgestellt, hat jedes Jahr das Race Around Slovenia gegeben, so Mitte Mai, ungefähr 5 Wochen vor dem Ram. Und da war ich 6 Jahre lang immer am Start, und das war 1200 Kilometer lang, 2 Tage waren wir da unterwegs. Und als ich dann das erste Mal nicht mehr mitgefahren bin, habe ich gemerkt, danach ist es beim Ram wesentlich besser gegangen. Nur das Ram ist halt schon Anfang oder Mitte Juni und das Transcontinental ist Ende Juli. Das heißt, du hast viel mehr Zeit davor. Und deswegen habe ich jetzt auch die letzten Jahre, bin zum Beispiel vor meinem ersten Transcontinental bin ich 2 Rennen gefahren, vor meinem zweiten Transcontinental bin ich davor 2 Rennen gefahren. Da bin ich zum Beispiel Race Across Italy gefahren, das B-Halt und sogar quer durch Österreich, 24 Stunden Trainingsfahrt quasi. Und das hat immer gut gepasst. Ich bin nur letztes Jahr erstmalig nur ein einziges Rennen vor dem TCR gefahren. Da war aber unsere Hausrenovierung mit ein Grund, dass einfach sehr, sehr viel zu tun war und ich kaum Zeit gehabt habe zum Regenerieren. Aber es stimmt schon, was auf jeden Fall meine Erfahrung ist, wenn man punktgenau wirklich in seiner bestmöglichen Form sein will, zu viele Vorbereitungswettkämpfe können einfach ein Nachteil sein.
Es hängt natürlich auch vom Vorbereitungsrennen ab, weil der Jonas Vingegaard bereitet sich beim Giro d'Italia für die Tour de France vor. Das ist natürlich auf einem anderen Niveau, aber ich glaube, erholt wird er da trotz seiner Dominanz aktuell nicht rausgehen.
Nein, aber es ist beim Giro offensichtlich heuer die komplizierte Situation rund um die Podiumsplätze heuer recht einfach erklärt und recht einfach zu verstehen für alle Beteiligten, die da gerade um die Podiumsplätze fahren.
Ja. Na gut, also vielleicht noch ganz kurz, wir haben eh schon oft gesprochen über den Kalender und das, wie schwierig das ist, da über die verschiedenen Rennen Überblick zu behalten. Du hast gesagt, es hat zeitlich gut passt, das rund um Sachsen. Wie hast du es überhaupt gefunden? Wie bist du auf das gestoßen?
Der Robert Müller ist die letzten Jahre immer mitgefahren und Race Across East Germany und rund um Sachsen ist beides vom Steven organisiert. Ich habe ihn schon kennengelernt bei gemeinsamen Vortragsterminen in Deutschland und da habe ich dann einfach schon gemerkt, hey, wenn er was organisiert, hat es Hand und Fuß. Und das, was finde ich am meisten zählt, ist einfach, wenn man andere hört oder sieht, wie über das Rennen gesprochen wird. Man soll sich nicht von Instagram täuschen lassen, da gibt es oft Rennen, die sehr, sehr gut vermarktet werden, wo es vielleicht aber hinter den Kulissen nicht optimal funktioniert oder nicht ganz professionell organisiert ist. Und ja, im Prinzip ist, es gibt eine große Auswahl und ich habe mir dann einfach auch gedacht, hey, die Strecke, die interessiert mich wirklich. Es sind viele Höhenmeter drin, 9000 Höhenmeter auf die 900 Kilometer, aber es sind jetzt keine brutalen Alpenpässe. Das heißt, wettermäßig kann man sich ein bisschen sicherer sein. Es kann natürlich kalt sein und regnen, aber es wird jetzt nicht wahrscheinlich Minusgrade haben, so wie wenn es wie es beim Race Across Austria zum Beispiel gewesen ist, wenn du im Mai über den Großglockner fahren solltest. Das wird in Sachsen nicht passieren.
Ja, und vielleicht im Vergleich zur Mittelgebirgsklassik, das auch vielleicht da im Hinterkopf war, wird es dir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr liegen, weil du sagen kurze, sehr, sehr steile Rampen, das wahrscheinlich mit deiner Statur nicht das ideale Rennen.
Ja genau, die steilen Rampen gibt es schon in Sachsen genauso, aber bei Mittelgebirgsklassik sind insgesamt glaube ich nochmal mehr Höhenmeter. Und es ist ja nochmal eine Spur länger und da habe ich dann einfach mit Max gesagt, das ist vor dem Transcontinental vielleicht dann doch Spur größer als ideal in die Vorbereitung passt.
Ja, also wenn man jetzt die Siegerzeiten vergleicht, knapp 20 Stunden länger, das ist dann schon nochmal richtig hart. Also das spürt man dann schon nochmal anders.
Werbung. Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Da geht es halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr dann auch genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.
Und dann kommen wir jetzt, bevor wir zum Rennen reingehen, wahrscheinlich zu der Frage, die allen unter den Nägeln brennt. Dein Setup. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen? Also ich war ja auch nicht ganz unbeteiligt daran in unserem WhatsApp-Chat, aber was hat dich geritten, zu sagen, ich setze mich da jetzt aufs Zeitfahrrad für ein unsupported Rennen an 900 Kilometer lang ist?
Ja, ich habe da längere Zeit drüber nachgedacht und ich habe ehrlich gesagt, ich habe das Rennen sehr, sehr ernst genommen. Ich habe mich jetzt wirklich super gut darauf vorbereitet, in erster Linie trainingstechnisch. Die Route ist ja fix vorgegeben, das heißt, da braucht man jetzt keine Zeit in Routenplanung investieren. Und dann habe ich eigentlich erst 2 Wochen vorher mich so richtig damit auseinandergesetzt, mit welchem Rad werde ich eigentlich fahren. Normalerweise fahre ich immer mit dem Roubaix, beim Transcontinental zum Beispiel. Und das ist super komfortabel. Ich habe jetzt auch die perfekte Sitzposition drauf mit Andy Giegelmeier Bikefitting. Aber es ist ja doch, der Raummann ist ein bisschen schwerer. Es ist nicht so aerodynamisch natürlich wie andere Modelle. Und dann habe ich gedacht, eigentlich, warum nicht komplettes Zeitvorrat? Das steht bei mir im Keller. Das habe ich 2021 für meinen 1000 Kilometer in 24 Stunden Weltrekordversuch perfekt irgendwie aufgebaut und das passt alles. Und mittlerweile verwende ich es einmal im Jahr für den King of the Lake. Und ich traue mir jetzt aber nicht zu, 1,5 Tage in der Position zu fahren. Das ist natürlich schon brutal, vor allem für den Oberkörper. Aber ich habe mir dann nochmal das Cockpit angeschaut und da gibt's ja dann so eine Ersatzteilbox, wo du die verschiedenen Höhen drinnen hast für den Lenkeraufbau, für den Spacer-Turm. Und ich habe dann einfach beim Roubaix versucht, mir ein bisschen die Position abzuschauen für einen neuen Bike-Fitting-Termin. Habe ich mir gedacht, ist der Aufwand jetzt zu groß? Und ich baue einfach den Lenker so hoch wie möglich, was quasi das Maximale ist vom Standard-Cockpit. Ein individuelles Cockpit anfertigen lassen kostet wahnsinnig viel Geld und geht es in der kurzen Zeit nicht aus. Und jetzt habe ich einfach gesagt, hey, ich nehme das Zeitfahrradl, ich baue es so hoch, wie es geht. Dann habe ich noch ein Problem gehabt, es ist nur ein Einfachkurbel drauf, also ein Einfachkettenplattl. Und ich habe eine Power-to-Max-Leistungsmessung und darauf ein 56er Kettenblatt. Mit dem wird es halt schwierig. Und ich habe dann zum Glück eine normale Kurbel ausbauen können, von SRAM mit einer 5037 Übersetzung. Und dann habe ich zwar ein bisschen, ja, war ein bisschen genervt, weil du musst wieder das ganze Tretlager ausbauen und die Kurbel ausbauen und das blöde SRAM-Innenlager einbauen. Du musst wieder eigenes Werkzeug brauchst und dann die eigene SRAM-Kurbel einbauen und die Kettenblätter umbauen, aber das habe ich dann irgendwie alles gemacht und dann habe ich den einzigen Vorteil, den ich bei der SRAM sehe, ist, wenn du keine Kabeln hast, du schraubst den Werfer auf, drückst auf den Knopf und das Ding ist verbunden. Das ist schon irgendwie arg. Und dann kannst du plötzlich vorn schalten. Das war echt gestört. Das hat, also, der Schaltmechanismus zum Einrichten hat echt 2 Minuten gedauert.
Ja, und, das ist wirklich ein großer Vorteil und man hat es jetzt auch gesehen, bei der Damenvuelta, da sind die Damen auch auf den Angry Lou, glaube ich, raufgefahren und da sind sie dann einfach auch hinten mit Mountainbike-Kassetten gefahren, weil es einfach super cross-kompatibel ist bei dem Hersteller und hat auch durchaus Vorteile. Mich wundert es aber, dass du, wenn du das Radl in Sachsen, wie du vorher gesagt hast, in den Kofferraum rein und in Graz rausgeholt hast, dass der Akku nicht leer war? Oder warst du clever genug, um den abzustecken?
Naja, ich habe einige Probleme beim Radl und vielleicht ist einer davon mitverantwortlich, dass der Akku nicht leer geworden ist. Ich habe nämlich nur mehr die Schaltknöpfe vorne auf den Extensions drauf. Seitlich bei den Bremsen, die habe ich mir irgendwann noch vor ein paar Jahren abgerissen. Da habe ich irgendwann einmal versucht, ein Kabel auszuziehen oder irgendwas umzubauen. Dann ist das Teil abgerissen und dann war es mir zu blöd, dass ich das erneuere, weil es reicht eh, wenn du am Aufreger liegst, kannst du vorne mit den Daumen schalten und seitlich am Bremsen schalten kann ich halt nicht mehr, das ist nicht so schlimm. Und jetzt war es wahrscheinlich so, dass beim Autotransport einfach die Schaltung nicht unabsichtlich ausgelöst worden ist, weil es nur mehr die zwei Knöpfe ganz vorn gibt. Und das andere Ding war noch, ich traue es mir fast gar nicht sagen, ich habe mich 5-mal auf das Rad gesetzt vor dem Rennen. Weil die Frage habe ich auch aufgekriegt, wie haltet man das körperlich aus in dieser Sitzposition? Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ich habe da vielleicht ein bisschen Glück oder ich habe das einfach damals vor einigen Jahren, habe ich ein ganzes Jahr ausschließlich auf diesem Rad trainiert. Ich bin wirklich mit dem viele, viele zehntausende Kilometer gefahren, aber halt einige Zeit zurück. Und ich weiß einfach, dass ich mit dem gut kann. Es ist ein Power S-Works Sattel drauf mit Mirror, also mit dieser 3D-Drucktechnologie. Das war auch eine Frage, die gekommen ist. Und ich weiß, dass dieser Sattel passt. Das Einzige, was ich gemerkt habe, die Ellbogenschalen sind ziemlich hart und das fängt am Ellbogen zum Wehtun an. Da habe ich dann noch unterhalb ein Stück Lenkerbandel mit Doppelklebeband eingeklebt, dass das so 2-3 mm mehr Polsterung hat. Den Basislenker habe ich doppelt mit Lenkerband gewickelt und ich habe nicht einmal die Kette gewechselt. Die war noch, ich glaube, vor 2 Jahren King of the Lake quasi drauf, aber weil ich einmal im Jahr 47 Kilometer damit fahre, war noch Wachsschicht drauf. Jetzt war ich 5-mal trainieren und dann habe ich die Ketten einfach so gelassen, habe Dry Fluid raufgegeben und damit war das dann quasi startklar. Und was auch gut ist, ich habe ja
war sie nicht zu lang, die Kette?
Genau das würde ich sagen.
Vom 56er aufs 50er?
Ja, genau das würde ich sagen. Durch diesen übergroßen Keramik Speed Käfig, der halt die Keramiklager drinnen hat, ist die lange Kette so gut gespannt, dass das gut funktioniert. Ja, und dann hätte ich noch müssen, die Laufräder umbauen. Also ich habe jetzt immer die Scheibe drinnen gehabt von King of the Lake und da war eine Übersetzung drauf, ich glaube 10.32 gibt es das bei SRAM, 10.34 vielleicht.
Ich glaube gar nicht, dass, also wenn das die Scheiben ist, die du mir schon mal gebockt hast, ich glaube gar nicht, dass das so eine große, das muss ja in den 20ern noch sein, ich glaube gar nicht, dass das größte so groß ist.
Ich habe auch nicht nachgeschaut. Weil ich bin auch gefragt worden, welche Übersetzung, ich weiß es nicht, das, was halt drauf war. Und ich habe ein normales Hinterrad auch noch und ich bin davon ausgegangen, ich werde das verwenden, weil Seitenwind und in der Nacht und da ist vielleicht die Scheibe einfach ein bisschen zu riskant oder unsicher in den Abfahrten, wenn vielleicht der Windböe kommt und so. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt aber die Kassette umschrauben, weil auf der Scheibe ist die bessere Übersetzung drauf. Und in dem Moment habe ich gedacht, eigentlich warum kann ich nicht einfach die Übersetzung auf der Scheibe oben lassen und mit der Scheibe fahren? Es spricht im Prinzip nichts dagegen. Es ist nicht wirklich schwerer, es hat eigentlich keine Nachteile. Man sieht es halt fast nie. Oder wie siehst du das? Hat eine Scheibe Nachteile? Ein bisschen einen Gewichtsnachteil hat sie, aber einen großen Aero-Vorteil.
Bei so einem langen Rennen, wo man sowieso mit Gepäck unterwegs ist, glaube ich, minimal. Ich denke auch, bei so einem kurzen Rennen ist es gut handelbar. Wir haben es ja auch beim Ram gesehen, dass so ab der Hälfte haben wir die Scheibe einfach aus Sicherheitsgründen abmontiert, weil die Müdigkeit das einfach viel schwerer steuerbar macht, wenn dann einmal ein Windböe kommt. Wenn man frisch im Kopf ist, dann steuert man das aus. Wenn man müde ist, dann versetzt dann schon viel, viel mehr. Also ich würde viel länger als beim Rennen in Sachsen würde ich dann nicht mit der Scheibe fahren. Aber prinzipiell, ich glaube, es hängt ein bisschen vom Wetter ab. Wenn schon starker Wind angesagt wird, dann würde ich wahrscheinlich nicht mit der Scheibe fahren. Aber wenn das Wetter stabil ausschaut und kein Wind angesagt ist.
Und genau so habe ich es dann gemacht. Ich habe quasi das normale Laufrad auch mitgehabt und ich habe mir dann gedacht, in Sachsen vor Ort, wenn ich 2 Tage vorher dort bin, wenn man gute Wetterprognose hat, dann schaue ich mir das an. Und nachdem die Wetterprognose so extrem wirklich schön war, war es dann relativ schnell entschieden, dass ich wirklich mit der Scheibe unterwegs bin. Und ich habe dann auch noch neue Reifen aufgezogen, weil vom King of the Lakes sind die Turbo Cotton drauf, die mit der gelben Baumwollflanke.
Ja, und ein halbes Jahr im Keller gestanden ohne Luft, würde ich vielleicht sowieso wechseln, bevor ich länger fahre.
Ja, ich bin die letzten 5 King of the Lakes immer so gefahren. Es steht ein Jahr im Keller ohne Luft, dann pumpe ich es auf und fahre. Keine Defekte. Aber es ist halt beim King of the Lake weiß, die Straßen ist perfekt. Und in rund um Sachsen habe ich nicht genau gewusst. Ich habe nur gewusst, es gibt ein paar Pflastersteinpassagen. Und es ist, du gehst einfach kein Risiko ein beim Ansa-Borde-Trainer. Jetzt habe ich 28 mm Reifen aufgezogen, die S-Works Turbo. Habe aber die Aerotan-Schläuche verwendet, die zuerst drinnen waren. Weil du kannst Aerotan-Schläuche öfters verwenden, auch bei Reifenwechseln, wenn die Reifen mindestens gleich groß oder größer sind. Weil die Aerotan-Schläuche, die dehnen sie auch noch vielen Jahren noch weiter aus, aber sie ziehen sie nicht mehr so gut zusammen. Das heißt, wenn du mal auf einen 28er Reifen warst und danach wieder mit dem gleichen Schlauch auf 26 gehen wolltest, ist das nicht empfehlenswert. Und da habe ich kurz überlegt, soll ich einen neuen Schlauch mir gönnen? Und ich habe dann wirklich die gebrauchten weiterverwendet und es hat perfekt funktioniert. Und eine Baustelle war dann neues Licht, ja.
Werbung.
Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht's eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Bevor wir zum Licht kommen, noch ganz kurz mein Hinweis. Wir haben hunderte Podcast-Episoden aufgenommen und der Grundtenor war immer nichts riskieren am Rennen, nichts machen, was man im Training nicht schon 100-mal getestet hat, keinen neuen Sattel verwenden, kein neues Fahrrad verwenden, alles im Training ausreichend testen und dann kommst du daher, aber sieht man halt auch, du hast das eh gut erklärt, also ich kann mich erinnern an das Jahr mit dem Rekordversuch. Bist du den ganzen Winter am Zeitfahrer gesessen, in der extrem tiefen Position und dann, der war ja Ende des Jahres der Versuch, der war ja ziemlich spät und da dann auch noch, oder ganz früh, es war jedenfalls kalt.
Im Juli, es war im Juli, eine sehr kalte Woche im Juli.
Genau, und bis dahin auch, also wenn man so einen Erfahrungsschatz hat, dann kann man schon mal sowas riskieren, aber für Rookies nicht nachahmenswert jedenfalls.
Ich habe dann auch dreimal 5 Minuten Oberkörpergymnastik gemacht vor dem Rennen. Wo ich ein schlechtes Gewissen gehabt habe, es darf nicht passieren, dass ich ohne Oberkörpertraining 900 Kilometer am Zeitfahrrad fahre. Ich muss zumindest so tun, als ob. Ein paar Übungen für den Rücken.
Zum Glück hast du mich nicht gefragt, weil mein Tipp hättest du ja schon erahnen können. Ich habe gesagt, jetzt, du tust dir nur weh oder du hast dann solche Spatzen, dass du nicht mehr ranfahren kannst. Jetzt brauchst du auch nichts mehr machen.
Und deswegen habe ich gedacht, 5 Minuten, das ist besser als gar nichts, aber man kann auch nichts kaputt machen dabei. Weil ich hab schon gemerkt, nach 2-3 Stunden Training habe ich Rückenschmerzen gehabt. Aber ich habe mich erinnert, das habe ich auch bei den 24 Stunden gehabt, nach 2-3 Stunden richtig Rückenschmerzen. Und im Rennen, das kann ich gleich vorwegnehmen, habe ich keine Rückenschmerzen gehabt. Das ist ganz ein eigenartiges Phänomen. Ich glaube, wenn du halt konstant gleichmäßig fährst und im Freien fährst oder immer wieder mal aufstehst zwischendurch, geht es gut. Im Training sind ja doch oft einmal so Intervalleinheiten, wo du so richtig ein bisschen verkrampft vielleicht in der Aero-Position bleibst um jeden Preis, dann fängt es nach 2-3 Stunden schon zum Zwicken an. Ja, und das Lichtthema ist mir noch wichtig zu sagen, weil wir haben ja das jetzt schon öfters gesagt, wenn es darum geht, Dynamo oder batteriebetriebenes Licht. Bin ich grundsätzlich der Meinung, aus Sicherheitsgründen, der Dynamo hat den großen Vorteil, du kannst immer unbegrenzt lang im Aufblendlicht, vor allem im starken Licht und vor allem auf der Straße, wo man doch zügig unterwegs ist, ist es wichtig. Vielleicht Gravel oder Mountainbike, dort man nicht so hohe Geschwindigkeiten oder nicht so oft so hohe Geschwindigkeiten, da kommt man vielleicht mit dem Batteriemanagement besser durch. Aber wenn man eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit fährt auf der Straße, ist es wichtig, sich nicht um den Strom Sorgen machen zu müssen. Nur kann ich mir beim Zeitvorrat kein Dynamo einbauen, weil ich habe da vorne ein Keramiklager drinnen in den Aero-Laufrädern. Das kannst du nicht umbauen. Oder es wäre eine richtig große Baustelle. Und das eigentlich, was ich beim Transcontinental habe, ist ein Gravel-Laufrad mit einer recht breiten Felge. Und das ins Zeitfahrradl einspannen, das geht auch nicht wirklich. Und jetzt haben wir gedacht, die Nächte sind recht kurz. Weiter im Norden sind sie noch kürzer als bei uns. Es sind viele Anstiege, da kann ich bergauf Strom sparen und in den Abfahrten schalte ich das starke Licht von der Batterie ein. Mit die Supernova M99, die batteriebetriebene. Und deswegen bin ich dann in dem Fall mit der batteriebetriebenen gefahren.
Dazu kommen vielleicht noch die Depots, wo du Ersatzakkus hinterlegen konntest.
Genau, das ist vielleicht eh gleich das nächste, was wir besprechen
genau,
können.
Genau, das wäre eben mein nächstes Thema. Also es ist schon, also unsere Meinung ist da ganz klar, auch wenn es Depots gibt, ist es auch unsupported Rennen. Da gibt es sicher Puristen und Puristinnen, die das nicht ganz so sehen, aber unsere Meinung ist da ganz klar, nur weil es ein Depot gibt, ist es deshalb nicht kein unsupported Rennen. Das ist für uns ganz klar. Es hat ein anderes Framework, aber es ist trotzdem ganz klar ein unsupported Rennen.
Ich hätte irgendwie Freude, wenn es einmal sowas gibt wie unsupported lights oder self-supported oder vielleicht eine Bezeichnung, wo man das ein bisschen klarer gleich erkennt. Aber so wie es jetzt ist, es ist unsupported mit Backdrop oder mit Depots, wo man hinterlegen kann, genau. Und man bereitet vor dem Start, es sind 4 Checkpoints, nicht in ganz komplett gleichen Abständen. Man bereitet 4 Rucksäcke oder so Sportbeutel vor. Da kannst du reingeben, was du willst, was du für wichtig empfindest. Die werden dann markiert und beschriftet und die warten dann auf dich, wenn du zum Checkpoint 1 kommst. Liegt dann für dich dort bereit, dein Tourenbeutel für Checkpoint 1. Und da überlegt man sich halt, was man logischerweise bei den verschiedenen Checkpoints braucht, wann man dort sein wird, zu welcher Uhrzeit, wie viele Stunden wird man unterwegs sein, wie viele Kalorien hat man schon verbraucht, wie viel sollte man dort essen und trinken. Und ich habe mir zum Beispiel dann auch für Checkpoint 1, da war nur Essen drinnen. Ich habe mir zuerst so eine Excel-Tabelle gemacht, kurz mit dem Max absegnen lassen vom Trainer. Ich habe einfach gesagt, okay, Checkpoint 1 sind 177 Kilometer und da werde ich wahrscheinlich brauchen 5 Stunden. Maximal 6 Stunden, eher so 5, 5,5. In Wirklichkeit waren es dann, glaube ich, 4,55 oder so. Und dann habe ich gesagt, 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde mal 5 Stunden ergibt 400. Und in einer Flasche mit meinem Peroton High-End-Drink drinnen habe ich gewisse Kalorien anzuhalten. Dann habe ich zwei Trinkflaschen hinter dem Sattel, zweimal 0,75 Liter und eine kleine Aeroflasche unten im Raum. Und das heißt, insgesamt kann ich 2 Liter Getränke mit haben. Und 3 Flaschen Ensure pro Checkpoint, 2 auf Ex trinken, eine einpacken. Und dann bei Checkpoint 1 zum Beispiel noch, ich habe jedes Mal dabei gehabt, einen Reserveschlauch und eine CO2-Kartusche. Falls ich bis dorthin eine Panne habe, habe ich natürlich ein Pannenset am Radl. Aber ich würde dann einen Schlauch und eine CO2-Kartusche nachfüllen. Und die Warnweste, weil irgendwann zwischen Checkpoints 1 und 2 wird es dunkel werden. Das war so das, was ich im 1er-Beutel quasi drinnen gehabt habe. Und im 2er-Beutel war dann noch drinnen wiederum die Verpflegung ausgerechnet. Also ich habe Riegel und Gels und den Schuh und meine Getränke ausgerechnet. Plus Reservelicht, plus Beinlinge und eine Windjacke und Ärmlinge, genau, für die Nachtfahrt. Weil Checkpoint 2, habe ich gewusst, ist am Fichtelberg, das ist der höchste Punkt im Rennen und da wird es sicher um Mitternacht sein. Und du kennst du die Gegend auch, oder?
Ja, ich habe natürlich, sobald du deine Fahrt gepostet hast auf Strava, habe ich natürlich sofort mit meiner Heatmap abgeglichen und ich bin einige Passagen vom rund um Sachsen schon gefahren, also vor allem da rund um Chemnitz, die Gegend kenne ich inzwischen schon recht gut. Da war ich schon ein paar Mal unterwegs mit dem Radl und auch da entlang der tschechischen Grenze. Genau, also am Fichtelberg selber war ich noch nicht, aber die Gegend kenne ich inzwischen schon, ist echt ganz cool zum Radfahren, muss man sagen.
Ja, absolut, das war wirklich schön, das erzählt dann eh noch gleich, ja. Ja, ich habe zum Beispiel da bis Checkpoint 2, wenn ich jetzt ins Excel schaue, 196 Kilometer, aber 3000 Höhenmeter. Da habe ich gerechnet 7 bis 8 Stunden. Das heißt, in dem Abschnitt brauche ich 600 Gramm Kohlenhydrate. Und es waren dann ausgerechnet 3 Flaschen vom Peroton High End, 3 Gels, 3 Riegel und 4 Gels, 3 Riegel, 3 Ensure und 1 Rolle Mentos. Ich habe ja auf jeden Checkpoint eine Rolle Mentos hinterlegt. Und es gibt dann auch, und es ist schon sehr fein, auf den Checkpoints gibt es Getränke und Essen und da kann man sich quasi auch einmal bedienen, wenn man jetzt nicht selbst seine eigenen Sachen hinterlegen möchte.
Und dann die nächsten 2 Checkpoints waren auch ungefähr so zwischen 150 und 200 Kilometer.
Ja, bis zum Checkpoint 3 waren es 230 Kilometer und auch 3000 Höhenmeter. Das war der schwierigste und längste. Da habe ich gerechnet 8 bis 9 Stunden. Es waren dann genau 8,5 in Wirklichkeit. Das heißt, du brauchst jetzt 680 Gramm Kohlenhydrate in dem Abschnitt. Da habe ich dementsprechend mehr in den Beutel eingelegt und sonst habe ich dort jede Menge Ballast abgeworfen. Also ich habe dann zum Beispiel mein Ersatzlicht wieder abgeben und die Warnweste wieder abgeben und das wärmere Gewand wieder abgeben. Und muss man dann nicht so viel mitschleppen im ganzen Rennen. Deswegen habe ich auch nur die Handlebar Aerobag vorn oben gehabt von Cyclide, weil sie einfach aerodynamisch wirklich was bringt. Gerade am Zeitfahrradl, wenn dann quasi dieser Raum unter dem Aufleger geschlossen ist, wo man ganz oft sieht, dass Leute bei den Unterarmen vorne noch Trinkflaschen drinnen haben. Im Triathlon sieht man das ganz viel. Mhm. Weil einfach am besten es so ist, dass der Raum zwischen Brust und Unterarmen irgendwie geschlossen wird. Und ich habe zum Beispiel mein Akku von der Lampe außen gehabt, nicht in der Tasche drinnen. Vorne in der Aerobag habe ich eigentlich hauptsächlich Proviant drinnen gehabt. Und dann habe ich hinten nur mit die kleine Top-Tube Backup mit Reserveschlauch, CO2-Kartusche, Ausweis, Geldtaschel, Kreditkarten und ein paar Inbusschlüssel. Und eine Reserveschraube für Flaschenhalter.
Die wird noch wichtig werden, aber genau. Wie schwer ist es dir jetzt gefallen, mit so wenig loszufahren? Natürlich hast du die Depots, aber du bist jetzt doch nicht der immer mit dem leichtesten und wenigsten Gepäck unterwegs ist. Also vor allem jetzt einmal loszufahren auf 177 Kilometer ohne Regenjacke, ohne Beinlinge, ohne irgendwas, ohne Ersatzspeichen oder Schaltauge.
Es ist nicht schwer gefallen in dem Fall, weil ich habe gewusst, man kann unterwegs einkaufen gehen und der Checkpoint 1 ist wirklich nicht so weit entfernt. Das heißt, die Wetterprognose war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn du weißt, das Wetter wird sehr stabil und es wird auf keinen Fall jetzt irgendwie schlechtes Wetter kommen, Regen oder Sturm oder Kälteeinbruch, dann kann man da schon mit einem recht guten Gefühl starten. Und ich bin dann auch zum Beispiel nur mit einem Trikot gestartet, also ohne Unterleiberl, ohne Netzunterhemd. Das habe ich mir erst beim Checkpoint in einen Beutel gelegt für die Nacht danach.
Sehr gut. Ich denke, das deckt jetzt eh schon sehr, sehr viel ab von dem, was wir uns vorgenommen haben. Vielleicht noch kurz zum Format. Also die unsupported Fahrer, Fahrerinnen sind im ersten Startblock gestartet. Mit wie viel Vorsprung zu den Supported?
Ja, es hat ja mehrere Distanzen gegeben und das war recht gut aufgeteilt. Die 900 Kilometer Starter unsupported sind um 10 Uhr ins Rennen gegangen. Das waren 25 im Solo-Bereich und ich war mit Startnummer 925 der Letzte und ich bin kurz vor 11 Uhr ins Rennen gegangen. Es waren immer 2 Minuten Unterschied. Es hat ein paar Teams gegeben, die 900 Kilometer gefahren sind und dann war die Ultracycling-Europameisterschaft, die war aber ausschließlich für die Fahrer und Fahrerinnen mit Betreuerteam. Die haben dann erst mit Verspätung...
Weil die unsupported Europameisterschaft war heuer beim Race Across Italy?
Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Es ist mir nicht so wichtig. Ich wollte auch nicht bei Rund um Sachsen mitfahren. Ich finde es toll für einen Veranstalter, wenn es Europameisterschaft ist. Aber mir war es ehrlich gesagt egal. Ich wollte das Rennen mitfahren, weil es mir einfach reizt. Aber auch wenn es keine Europameisterschaft geben wird, tut genauso mitgefahren.
Und genau, aber ganz kurz zum Supported-Bereich. Dort war es die Europameisterschaft und dementsprechend sehr starke Fahrer am Start. Lukas Kaufmann, zweimal Zweiter beim Ram. Sebastian Mayer, Race Around Austria-Sieger, Run-Sieger, 24 Stunden Weltmeister in Borrego Springs. Also durchaus stark besetzt.
Ja, voll. Und die sind dann um 11 Uhr gestartet, der erste Block. Und die schnellsten, die haben dann eine andere Startzeit gehabt um 14 Uhr. Zwischen 14 und 15 Uhr sind die dann auf die Strecken gegangen. Und mein Ziel war ganz klar, ich möchte mich nicht von Supported-Fahrern einholen lassen. Ich habe mir nicht zugetraut, dass ich da einen Gesamtsieg mitfahren kann, weil natürlich man viel Zeit verliert bei den Checkpoints stehen bleiben, unterwegs Bahnen reparieren, einmal einkaufen gehen. Es wäre unrealistisch zu glauben, dass man vor so Leuten wie vor dem Sebastian Mayer gewinnen kann, wenn er mit Betreuerteam unterwegs ist und quasi keine Stehzeiten hat. Aber mir war zumindest wirklich, das war im Worst-Case-Szenario nicht einmal down, möchte ich mich von 4 Stunden Vorsprung quasi einholen lassen. Also das würde ich auf jeden Fall schaffen.
Und also, ja,
bitte. Wer nicht gestartet ist, und das ist schade, weil der Konrad Pfützner, der wohnt in Sachsen, der lebt in Sachsen, Der hat das Rennen schon zweimal gewonnen, die letzten beiden Jahre, und er hat auch den Streckenrekord. Er ist auch immer unsupported gefahren. 31 Stunden 55 Minuten war von ihm die Bestleistung. Und da möchte ich dir auch nochmal wirklich ganz, ganz liebe Grüße rausschicken, weil der Konrad hat leider absagen müssen, er wollte mitfahren, aber so circa 2-3 Wochen vor dem Start haben wir die Info bekommen, dass er leider nicht mit dabei sein kann, wegen beruflichen Verpflichtungen, es geht sich nicht aus. Und dann habe ich immer die Frage stellen können, weil ich weiß, er ist in den letzten Jahren auch mit Scheibenlaufradl gefahren und mit so einem ganz, ganz schnellen Aero-Rennrad, also keinen richtigen Zeitfahrer, aber am Aero-Rennrad mit Scheibe. Und ich habe eigentlich immer deswegen überlegt, ob das vielleicht doch eine schlechte Idee ist, wegen den Abfahrten. Weil, was der Zeitfahrrad bergab, Bremsen, steile Abfahrten, wenn es vielleicht ein bisschen technisch ist, enge Kurven, da ist eigentlich das Hauptproblem. Bergauf geht immer. Vor allem für mich, weil ich fahre gern schwere Gänge, das ist überhaupt kein Stress. Aber die Abfahrten sind kritisch. Und der Konrad hat gesagt, es wird kein Stress sein. Die Abfahrten sind nicht so technisch, der Straßenbelag ist gut. Es sind nicht Abfahrten mit Serpentinen wie bei Alpenpässen, sondern es geht hügelig bergauf und bergab die meiste Zeit. Und da sieht er jetzt kein Problem drinnen, mit dem Zeitfahrrad zu fahren. Und das habe ich echt super gefunden, dass er da so hilfsbereit ist. Er hätte sich ja denken können, hey, den Strasser, den unterstütze ich nicht, weil ich würde mir gerne den Streckenrekord behalten. Aber es war ganz im Gegenteil, er war super fair und ist dann auch sogar in der Nacht um 3 oder 4 Uhr in der Früh ist er an der Strecke gestanden, hat mich angefeiert, ist 200-300 Meter mitgelaufen. Das war echt eine richtig, richtig feine Geste von ihm und muss echt sagen, danke Conny für die guten Ratschläge und auch das Anfahren auf der Strecke. Und vor allem auch, er ist ja jetzt Leiter einer Konditorei, der Bäckerei Pfützner. Und sie haben die Checkpoints ausgestattet mit leckeren Süßspeisen.
Ich hoffe, da waren aber gute Zimtschnecken dabei.
Hey, da muss ich vom Robert Müller an dich eine Frage stellen. Liebe Grüße vom Robert, und er möchte wissen, ob du Eierschecken kennst. Das ist nämlich eine sächsische Mehlspeise. Und was deine Meinung dazu ist im Vergleich zu Zimtschnecken?
Kenne ich leider nicht, aber wie gesagt, ich bin ja erst in ein paar Wochen dann wieder in der Gegend, dann kann ich es probieren, aber ich habe bei meinen Ausfahrten in Sachsen in 3 Bäckereien war ich schon und die Sprachbarriere war für mich kaum zu meistern. Also, dass ich da überhaupt was gekriegt habe, war ein Wunder. Also, neuer Versuch in ein paar Wochen, dann werde ich es probieren. Aber das waren immer wilde Erlebnisse bei meinen Ausfahrten. Also vor allem, wenn es dann ein bisschen außerhalb der, in Anführungszeichen, Großstadt bist, dann war es kompliziert, sagen wir so.
Ja, also, aber ich glaube, was wir vom Konrad Pfützner an den Checkpoints bekommen haben, waren Eierschecken. Zumindest das Foto, das mir der Robert geschickt hat, schaut genauso aus wie der herrliche Kuchen, wo ich mir beim Checkpoint natürlich angenehmigt habe. Und ich muss sagen, steht den Zimtschnecken um nichts nach. Ist wirklich, wirklich genial. Und ja, ich sage das jetzt einfach, das ist keine bezahlte Werbung, aber wenn ihr mal im Osterzgebirge in Schmiedeberg unterwegs seid, dann schaut zur Bäckerei Pfützner. Die haben seit 115 Jahren Familientradition und sind auch für einen super Christstollen bekannt. Also vielleicht muss man in der Vorweihnachtszeit auch nochmal nach Sachsen fahren, Flo.
Puh, ja, aber vielleicht nicht. Also Christstollen mag ich schon überhaupt nicht. Da fahre ich nicht extra nach Sachsen dafür.
Jedenfalls, ich habe da echt schon ein gutes Gefühl gehabt, quasi so, ja, mit den Leuten ein bisschen zu reden im Vorfeld, ein paar Insider-Tipps zu haben und dann quasi gutes Starterfeld. Es waren 25 Personen, waren unsupported oder supported, ja genau. Stimmt. Ja, 25 Insgesamt waren unsupported und 21 mit Betreuern am Start. Und dann hat es dann die 500 Kilometer gegeben, die 500 Kilometer Wertung. Auch für Solo und für Teams, und der hat es heuer zum ersten Mal gegeben. Bisher waren es in der dreijährigen Geschichte, das war heuer die vierte Austragung, hat es nur die 900 Kilometer gegeben und jetzt erstmals auch die 500. Wo übrigens der Robert mit einer Fünfergruppe Bikepacking war auf 2 Tage verteilt. Das war auch recht lustig, weil es dann vor den Startern auf die Strecken gegangen mit der Idee, dass dann die ganzen Teilnehmer bei ihnen vorbeifahren und dass das halt irgendwie so eine Begegnung gibt und dass man das alles miterleben kann. Und ich habe dann auch in Robert überholt und es war ganz, ganz fein, kurz mit ihm an der roten Ampel zu stehen in Wirklichkeit und kurz mit ihm zu plaudern. Und am nächsten Tag hat er erzählt, sie haben dann kurz vor dem Fichtelberg Nachtlager aufgeschlagen und haben dann am zweiten Tag quasi die zweite Hälfte der 500-Kilometer-Runde absolviert und waren dann im Ziel auch alle sehr, man hat schon gesehen, dass sie was gekurbelt haben. Also sie waren jetzt nicht ganz frisch und erholt, sondern sie haben sich schon angestrengt alle.
Gut, jetzt haben wir fast eine ganze Episode gefüllt mit Vorgeplänkel. Aber Vorfreude ist die schönste Freude. Jetzt sagen wir mal vom Start. Ich muss leider sagen, also so sehr ich auch die Organisation schätze, so wie du, aber die Bilder vom Start, also ohne Startrampe, schaut es halt immer ein bisschen naja aus. Also es war dann sogar, rollst du jetzt erst zum Startinterview hin? Nein, er klickt den zweiten Fuß auch ein, er ist unterwegs. Und da warst du nicht der Einzige. Das war für alle ein bisschen, also so eine Startrampe macht schon was her.
Eine Startrampe macht was her, es hat aber in Oschatz, wo Start und Ziel ist, gibt's es hat eine Bühne gegeben, es war 3 Tage Bike-Festival, es war Musik, es war schon ein echt cooles Rahmenprogramm, es hat nur keine Rampe gegeben. Aber ansonsten war alles da, ein fett aufgeblasener Start-Zielbogen und vor allem halt, du hast einfach diese wunderschöne Kirche im Hintergrund, das ist ja so das Wahrzeichen von dort. Und zwar ist es die St. Ägidien-Kirche mit seinem doppelten Kirchturm. Das siehst du auch schon von weiter Entfernung. Was dann am Schluss, wenn du Richtung Ziel kommst, richtig ein schöner Anblick ist, wenn du weißt, jetzt siehst du die Kirchtürme vor dir. Und schönes Ortszentrum, Pflostersteine, du rollst neutral aus der Fußgängerzone und erst wo die erste Ampel auf grün schaltet, dann beginnt deine Zeit offiziell zu laufen. Damit man nicht im Vollstress aus der Fußgängerzone ballert und dann sich ärgert bei der roten Ampel. Das war sehr, sehr gut gelöst.
Ja, wie sind dann die ersten 5-6 Stunden bis zum ersten Checkpoint gelaufen? Und du hast gesagt, es war 2 Minuten Startintervall. Hast du da schon das komplette Feld überholt gehabt bis zum ersten Checkpoint oder nicht?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe das ganze Rennen wirklich zum ersten Mal, dass ich bei einem Rennen nie auf den Tracker geschaut habe, nie. Und ich habe einige überholt. Es waren dann offensichtlich alle. Ich bin richtig gut auf Zug gefahren, ich bin bergauf zügig gefahren, so im Bereich 280 bis 330 Watt oder so, also unter der Schwelle, aber halt schon mit Zug. Aber das, was halt wirklich wichtig ist, dass du in der Ebene auf Tempo bleibst. Und ich habe einfach nur die Karten einblendet gehabt am Garmin. Die Watt und die Uhrzeit, beziehungsweise die Stoppuhr, damit ich weiß, regelmäßig essen, trinken und wie viele Stunden wir jetzt circa brauchen bis zum ersten Checkpoint. Aber ich habe keine genauen Kilometer, Höhenmeter im Blick gehabt. Ich habe nur gewusst, bis zum ersten Checkpoint ist es sehr, sehr flach mit ein paar kleinen Hügeln drinnen. Und ich habe mich wirklich versucht, so, ich konzentriere mich auf mich, ich huche auf meine Bedürfnisse, auf Essen, Trinken und ich versuche im Moment zu sein, ich denke nicht zu weit voraus und ärgere mich nicht über das, was zurückliegt. Und ich habe wirklich das ganze Rennen nicht auf den Tracker geschaut. Ich habe dann in Robert Müller überholt und das war dann recht witzig. Dann habe ich auch den Christian getroffen, Solofahrer, Christian Hörer. Wir haben zum Plaudern angefangen. Wir sind nebeneinander gefahren, gleiches Tempo. Er war sehr flott unterwegs. Und er hat gesagt, er trainiert jetzt auch für das Transcontinental. Letztes Jahr war er auch dabei. Ist leider nicht bis ins Ziel gekommen. Und dann haben wir ein bisschen so getratscht. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, es ist jetzt genug. Wir wollen nicht zu lang nebeneinander fahren, aufgrund der Regeln und so. Und ich habe eigentlich in meinen Gedanken gedacht, jetzt werde ich dann davon ziehen und es ist der Christian davon gezogen. Und der ist aber in der Ebene. Ich bin da gefahren, 280 Watt im Flachen und er fährt einfach vorn weg. Und ich denke mir so, wow, das ist echt schnell. Er ist echt stark. Und kurz vorm Checkpoint habe ich ihn dann wieder quasi erwischt gehabt und war dann ein paar Minuten vor ihm bei Checkpoint 1. Und dort habe ich dann vom Personal quasi und von den Helfern dort, ist mir gesagt worden, wie der Zwischenstand ist, dass ich der Erste bin, quasi, der jetzt den Checkpoint erreicht.
Lag's an der Zeitverposition, lag's daran, dass du wirklich einmal versucht hast, reinkommen ins Rennen, nicht auf die anderen zu schauen, oder lag's daran, dass der Tracker jetzt nicht mobil optimiert war und am Handy schwierig zu bedienen war, sagen wir es einmal so.
Es war lustigerweise so, es hat mich einfach nicht gereizt, reinzuschauen. Normalerweise spätestens nach einer Stunde schaue ich nach, wo sind die anderen, wie bin ich unterwegs. In dem Fall war es wirklich vielleicht so, weil die Strecke fix vorgegeben ist. Du musst dich nicht absichern, musst auch nicht auf Google Maps schauen, musst auch nicht vielleicht checken, ob die anderen anders fahren oder gleich fahren. Ich meine, du schaffst es auch beim TCR, dass du nicht auf den Tracker schaust, das kann ich überhaupt nicht. Da bin ich sofort dabei, aber ich wollte es in dem Rennen vielleicht einmal wirklich so ganz bewusst ausprobieren. Wie ist es, wenn man nicht hinschaut?
Werbung.
Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht. Das heißt, sie sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur. Und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at, das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Ja, sehr cool. Du hast ja vorher Excel-Tabelle gemacht, du hast deine Bags vorher gepackt und abgelegt am Checkpoint. Wie effizient und schnell warst du dann tatsächlich? Also wie viel Zeit hat hast du am Checkpoint dann gebraucht?
Ich hab mir das nicht mehr ausgesucht jetzt im Nachhinein. Also, wie da jetzt 4 Minuten gestanden bin oder 6 Minuten, weiß ich nicht. Aber es war irgend sowas in der Größenordnung. Ich bin hin. Meine Flaschen waren leer. Ich habe natürlich relativ wenig zum Trinken gehabt. Insgesamt 2 Liter für knapp 180 Kilometer. Aber ich finde am Start, du hast ja Frühstück, du trinkst ordentlich, bevor du startest. Auf die ersten 6 Stunden geht sich das aus. Aber es ist, in Summe war das natürlich sehr, sehr wenig, was ich getrunken habe über das ganze Rennen. Das war eigentlich immer so das Schwierigste mit dem Haushalten. Das heißt, dort am Checkpoint habe ich mal 1 oder 2 Trinkflaschen auf Ex getrunken, von dem, was es dort gegeben hat. Dann meine beiden Ensure. Dann habe ich eigentlich nur mal die fertig gemixten Flaschen ausgetauscht. Und viel mehr habe ich nicht gemacht. Meine Riegel und Gels nachgetankt, quasi, die im Beutel drinnen waren. Mein Müll entsorgt, die ganzen leeren Verpackungen, und in Summe habe ich im ganzen Rennen eine Stehzeit gehabt von circa 60 Minuten. Das heißt, am ersten Checkpoint waren es wahrscheinlich 5 Minuten. Sowas, ja.
Genau, also ich wollte es eh nicht so genau wissen, das wollte nur so eine Größenordnung wissen. Also waren es wenige Minuten, oder man ist halt dort, da sind vielleicht Freiwillige, die sind sehr nett, man möchte nicht unhöflich sein. Also 20, 25 Minuten sind da schnell vertrödelt, selbst wenn man vermeintlich schnell ist und nur das Notwendigste macht. Aber man da ein bisschen herumstehen, dann vielleicht, wenn das eine Turnhalle ist, durch quer über das ganze Fußballfeld zum Klo gehen, weil man noch schnell pinkeln muss in den Radschuhen. Also es ist schnell verloren, sehr viel Zeit, ohne dass man es wirklich merkt. Das war so bei mir beim TCR, vor allem bei den späteren Checkpoints. Also gerade bei den Checkpoints, wo es nichts gibt, wo man dann einfach trotzdem sitzt und mit den Volunteers ein bisschen trotscht und die Regenjacken auszieht und dann draufkommt, nein, eigentlich hätte ich sie, und wieder anzieht und so. Also ich würde nur sagen, es erfordert recht viel Disziplin, da schnell und effizient zu sein.
Du hast vollkommen recht. Es geht wirklich schnell. Und vor allem geht's dann schnell, wenn man müde wird. Aber in dem Fall, da war es halt 17 Uhr am Nachmittag, also da war ich schon noch, da hat der Frühstückskaffee noch gewirkt. Ja, aber auf eine Frage habe ich ganz lang gewartet von dir. Sie ist jetzt von dir nicht gekommen, jetzt stelle ich sie nämlich selber, weil die habe ich auch über Instagram ganz oft gekriegt. Warum oder was kann schief gehen? Was ist passiert, dass der Strasser plötzlich freiwillig mit SRAM-Komponenten auf seinem Radl fährt? ich habe es bis dorthin noch nicht bereut. Es hat dann später im Rennen ein paar Momente gegeben, wo ich es schon ein bisschen bereut habe. Die Schaltung hat sich verstellt. Sie hat dann nicht mehr so richtig sauber geschalten. Kann aber sein, dass sie versehentlich mit der Ferse oder so den Werfer vielleicht verstellt habe, dass die Schraube locker geworden ist durch die Erschütterungen. Aber in dem Moment hat alles noch gepasst und ich bin einfach deswegen mit SRAM gefahren, weil umbauen, vor allem auf dem Zeitfahrradl, ist einfach eine komplette Katastrophe. Wirklich, das ist die Hölle. Das war mir die Arbeit nicht wert. Ich habe sogar, als ich das Cockpit, das habe ich noch gar nicht gesagt, das Cockpit erhöht habe, du musst ja von den kleinen Knöpfen beim Aufleger vorne bis zu der, ich glaube, Clickbox oder Blipbox heißt die, bis dorthin sind Kabeln und von dort geht die Funkverbindung. Und das heißt,
da sieht man, wie alt der Zeitfahrer schon ist, wie lang der Rekord her ist.
No.
Weil die neuen Blips, da haben wir schon geredet vor dem TCR, die habe ich, die sind genauso groß wie eine Knopfbatterie, aber es ist keine Knopfbatterie drin, die sind verschweißt, das heißt, die kann man nur einmal verwenden, dann muss man sie wegschmeißen.
Und die würde ich aus Prinzip nicht nehmen. Aber egal, ich hab in dem Fall jetzt nicht aus Idealismus die alte Schaltung verwendet, einfach weil ich es gehabt habe und weil ich nicht umrüsten komplett wollte. Und da gehen halt noch ein paar Kabeln durch und du musst dann habe ich den Auflegerturm, den Spacerturm zerlegt, habe den höheren eingebaut, wie ich vorher gesagt habe. Und dann habe ich am Boden hingelegt die längeren Schrauben, den längeren Spacer, habe den kurzen ausgebaut, die Kabel ausgezogen, dann habe ich wieder den anderen Spacer genommen, habe die Kabel eingezogen, die Schrauben eingefädelt, angeschraubt und dann habe ich gesehen, ich habe versehentlich einfach wieder den kurzen Spacer eingebaut, den ich gerade ausgebaut habe. Und dann habe ich wieder Kabel ausgezogen und zerlegt und dann im zweiten Versuch den richtigen, da habe ich schon echt Nerven verloren. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum ich auf die Geschichte nochmal zurückgekommen bin, aber wie gesagt, Zeitvorräder und Komponenten umbauen ist einfach mühsam. Deswegen habe ich den sauren Apfel gebissen und hab das RAM genommen. Ja.
Ja, mit Blick auf die Uhr, wie weit wollen wir noch gehen im Rennen oder wollen wir das auf?
Wir machen auf jeden Fall 2 Episoden, ganz klar. Ich möchte jetzt vielleicht nur sagen, dass wir waren jetzt der Checkpoint 1 so südlich von Leipzig. Rund um Leipzig hat der Steven gesagt, hat er die Strecke ein bisschen verändert im Vergleich zu den letzten Jahren. Er hat jetzt ein paar, er ist ein bisschen weiter weg noch von der Stadt gegangen. Noch weiter weg von der Stadt kann er nicht gehen, weil dann würde er über die Bundeslandgrenze rauskommen. Und dann wird es wieder kompliziert mit Behörden. Aber trotzdem ist jetzt rund um Leipzig schon einiges los. Also da hat man relativ viel Ortsdurchfahrten, da hast Ampeln, du stehst immer wieder. Ich bin einmal beim Bahnübergang gestanden länger. Das geht manchmal ein bisschen so ans Nervenkostüm. Ich weiß ja noch, der Sebastian Meyer hat dann im Zug gesagt, für ihn war das ganz schlimm. Er hat ihm vorgekommen, ist die ganze Zeit nur bei roten Ampeln gestanden. Und er hat auch irgendwie den schlechten Straßenbelag so angesprochen, aus seiner Sicht. Und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht bin ich doch schon anders kalibriert in meinem Kopf, weil in USA erlebst du wirklich schlechte Straßen und in die Balkanländer, du erlebst, oder in Süditalien, du erlebst auch richtig schlechte Straßen. Und wenn du mal einen Tag auf eine Fähre gewartet hast, dann regst du dich nicht mehr auf, wenn du 5 Minuten auf eine grüne Ampel wartest am Bahnübergang. So. Aber es war alles zusammen wirklich nicht schlimm. Es war landschaftlich, finde ich, sogar dann südlich von Leipzig, da rund um ein Checkpoint 1 Richtung Berge dann, Richtung Vogtland, war es für mich landschaftlich so irgendwie das absolut Schönste. So Richtung Sonnenuntergang und extrem gepflegte Häuser, nette malerische Landschaften, ganz viel Menschen am Straßenrand, die angefeiert haben und gejubelt haben. Ganz oft waren Sitzfleisch-T-Shirts oder Sitzfleisch-Cappies zu sehen, so wirklich, wirklich fein und das waren echt, echt feine Stunden dort so in der Abendstimmung.
Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ich glaube, da werden wir nächste Woche dann weiterreden, oder?
Ja, ich möchte ein Video noch abspielen. Ja, genau. Ja. Um das Intro noch aufzulösen, das du auch nicht kennst, wo es darum geht, um den Content, den wir gerade kreieren. Das war ein Video, das war sogar noch etwas vor ersten Checkpoint.
So, ein kurzes Update aus Sachsen. Ich bin jetzt gleich beim Checkpoint 1 und habe ungefähr 5 Stunden gebraucht. Ich habe zwischendurch für 177 Kilometer. Zwischendurch habe ich mir gedacht, das geht sich deutlich mit mehr als 35 km/h Schnitt aus. Aber es waren jetzt in der Leipziger Gegend so viele Ortsdurchfahrten, Ampeln, Kreuzungen, Bahnübergänge. Das hat den Schnitt ein bisschen runterfallen lassen. Aber ich muss sagen, es läuft gut. Ich fühle mich gut. Ich habe genügend gegessen, getrunken. Alle meine Gels und Riegel wie geplant aufgenommen. Beim Checkpoint gibt es jetzt 2 Höhen Schuhe auf Ex und eine Schule nehme ich mit. Und weil halt so ein Zeitvorradl nicht sehr benutzerfreundlich ist, du brauchst immer beide Hände, kannst auf keinen Fall freihändig fahren, das darfst du auch nicht, kann ich nicht so viel mit dem Handy machen. Das heißt, das Motto für das Rennen ist, weniger dokumentieren und mehr pedalieren. Oder anders gesagt, einivadieren statt Content kreieren.
Ich finde es schön, dass du das noch nicht gehört hast bisher, weil ich habe es ja, glaube ich, als WhatsApp-Update geschickt. Umso besser, wenn du das jetzt erst hörst.
Ja. Gut, ich habe den Spruch natürlich schon dann gelesen später, aber im Originalton jetzt Premiere für mich.
Ja, es ist wirklich, das möchte ich nochmal betonen, ich poste das nicht selber. Ich nehme das Handy, mache ein Video, schicke es der Sabine und sie ladet es für mich hoch. Und es ist dann sogar mal gefragt worden oder bezweifelt worden, dass mir solche Sprüche unterwegs wirklich selbst einfallen. Also vielleicht steckt da ein Drehbuch dahinter oder eine Regie oder eine Marketingagentur. Aber das besprechen wir dann vielleicht in der nächsten Episode, was da dahinter steckt. Wir hören uns wieder in einer Woche. Dann geht's um den zweiten Teil rund um Sachsen. Ich möchte aber trotzdem jetzt an der Stelle nochmal Danke sagen an alle, die erstens bis jetzt dabei sind, hoffentlich nächste Woche wieder reinhören und die vielleicht sogar an der Strecke waren und ein paar Aufnahmen von mir gemacht haben, Fotos oder Videos. Ich habe ganz oft gesehen, dass irgendwer ein Handy gezückt hat und nachdem ihr jetzt niemanden dabei gehabt habt, der von mir ein Foto macht oder ein Video, wenn ihr was gesammelt habt und mir das schicken könntet, würdet, möchtet, das wäre mir eine sehr, sehr große Freude.
Bis nächste Woche.
Werbung. Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch
Werbung Ende.